Einen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben und dass so viele sich auf den Weg gemacht haben, finde ich ganz toll. Sie haben es vielleicht bemerkt, wir mussten sogar Stühle hinstellen. Das spricht für das Thema und spricht für den Referenten. Und ich möchte einfach zu Beginn ein bisschen was zu unserem Referenten sagen, den ich ganz herzlich begrüße. Herr Professor Eckhard Giese stammt aus Papenburg an der Ems und hat in Deutschland und England Psychologie studiert. Ein Forschungsaufenthalt brachte ihn nach Italien. Dort war er Mitarbeiter in einer psychiatrischen Klinik. Aus dieser Zeit und den Einsichten in Arbeit und Forschung erwuchs das Thema seiner Promotion. Psychiatrie ohne Irrenhaus, das Beispiel Genua. Es geht also anders. Das wäre bestimmt auch ein spannendes Thema, vielleicht für ein anderes Mal. Herr Giese war viele Jahre lang freiberuflich in beratender und therapeutischer Arbeit in Berlin tätig, bevor er 1992 nach Erfurt kam und seitdem als Professor an der Fachhochschule lehrt. Er ist in verschiedenen Gremien der psychiatrischen Versorgung und Suchthilfe aktiv, unterstützt das Gesundheitsamt der Stadt Erfurt in Sachen Allgemeinpsychiatrie und Suchtprävention und beschäftigt sich auch im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit mit depressiven Erkrankungen und den Möglichkeiten von deren nachhaltiger Behandlung. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie zu diesem Vortrag gewinnen konnten. Was uns Angst macht. So ist das Thema für diesen Vortrags- und Diskussionsabend überschrieben. Sie sind der Fachmann, Herr Professor Giese, keine Frage. Aber weil es ja nicht umsonst heißt, was man Kindern erklären kann, hat man selbst verstanden, habe ich zur Einführung in das Thema ein Fachbuch besonderer Art zu Rate gezogen. Das Kinderbuch »Keine Angst vor der Angst« mit Text und Illustrationen von Kerstin Undeutsch nimmt das Thema in ganz feinsinniger Weise behutsam und liebevoll auf. Mit ein paar Zitaten möchte ich Sie neugierig machen auf das, was uns aus berufenem Munde als Vortrag erwartet. Und so sieht das Buch aus. Es heißt »Keine Angst vor der Angst« und ich lese ein bisschen daraus vor. Eines Tages stand die Angst vor der Tür, klopfte an und wollte rein, dich besuchen, rief »Jubidu, da bin ich, schau mal, wer da ist«. Dir standen die Haare zu Berge. »Was willst du?« »Bei dir sein.« »Nein, doch.« »Ich will keine Angst haben, hau ab.« Du nagelst Bretter an die Fenster, schiebst die Kommode und den Schrank vor die Tür, verstopfst alle Ritzen mit Kissen. Geschafft. Geschützt. Prima. Sie werden das nicht sehen können, aber so sieht das aus. Die Angst bleibt draußen. Sie kann nicht rein. Der Regen kann auch nicht rein. Das Licht auch nicht und die Luft. Und das Vogelgezwitscher, es ist dunkel im Zimmer und still. Aber du brauchst den Regen, das Licht, die Luft und das Vogelgezwitscher. Du ziehst die Vorhänge beiseite, die Angst ist immer noch da draußen. Aber auch die frische Luft und das Licht und der Regen und das Vogelgezwitscher. Du öffnest dein Fenster. Du lässt sie alle herein, das Licht, die Luft, den Regen, das Vogelgezwitscher und die Angst. Das Kinderbuch ermutigt seine Leserinnen und Leser, die Angst zuzulassen und damit umzugehen. Ich bin gespannt, welche Gedanken Sie, lieber Herr Professor Giese, uns nun zum Nachdenken mitgeben werden. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank, ich auch. Ich bedanke mich auch für die rührende Kurz das Stück meiner Biografie. Ich will nicht sagen, hatte ich die Hälfte schon von vergessen, aber dass das jetzt so zurückgehen würde bis in meine Genueser Zeit oder englische Zeit, das wusste ich jetzt nicht. Wunderbar, ja. Und Bücher habe ich auch mitgebracht, ehe ich das nämlich vergesse. Also das wird für niemanden hier ganz neu sein. Ratgeberbücher zum Thema Angst gibt es natürlich wie Sand am Meer, ne? Also vielleicht noch mehr als Ängste selber. Ich wollte sie Ihnen wahrscheinlich nachher dann mal am Schluss vorstellen, nicht? Also Angstfrei Leben für Dummies, es ist so eine Serie, richtig, so eine Selbsthilfe-Lektüre für alle möglichen Gelegenheiten und Krisen des Lebens. Und dann gibt es das Angstbuch von Bandelow. So, jetzt habe ich mit der Literatur angefangen. Und dann will ich auch gleich, das ist hier gleich ordentlich, keine Panik. Ich habe also hier Zettel herumgegeben oder ausgegeben, was macht uns Angst? Und ich hätte die Bitte, soweit Sie es nicht schon gemacht haben, dass Sie ein bisschen was draufschreiben. Dann kommen Sie ein bisschen rein. Haben Sie vielleicht auch schon gemacht? Sie haben das? Ja, vielleicht, dass Sie mal, geben uns dann mal 2 Minuten, 3 Minuten für, schreiben Sie doch einfach mal, fantasieren Sie, was macht uns Angst? Je nachdem, wie wir so zeitlich hier fortschreiten, würde ich ein bisschen daraus vorlesen und wenn nicht, dann werde ich es auswerten und wer weiß, ob es irgendwo ins Netz kommt. Aber es ist ja eine anonyme Befragung. Legen Sie doch bitte mal los, was macht uns Angst? Ja, dann würde ich jetzt mal loslegen. Oder stört das, während eingesammelt wird? Stört nicht. Ich hatte in die Ankündigung des Vortrages hereingeschrieben, Angst ist unsere vielleicht universellste Emotion. Sie treibt uns an und um, sie orientiert uns und sie behindert uns. Also Angst, nicht eine universelle Erfahrung. Von gestern aus der Süddeutschen nur mal so, Sie lesen ja auch Zeitung unter Wölfen, der böse Wolf. Das jetzt nur als eine von vielen möglichen Einstiegen. Was habe ich hier? Der Wolf, Inbegriff des Bösen, verbreitet Angst. Aber wenn das alles wäre, dann kämen wir noch gut bei weg, glaube ich. Ne? Da gibt es doch wirklich viele andere Gelegenheiten, bei denen wir Angst haben. Und es wird bei meinem Vortrag, vielen Dank, darum gehen, was macht die Erfahrung der Angst eigentlich aus? Wie erklären wir uns die Entstehung von Angst, sowohl kulturell, gesellschaftlich wie auch individuell? Wie kommt also sozusagen Angst in unser Leben? Ist es überhaupt möglich, ohne Angst zu leben? Wohin führt die Angst? Führt die also nur dazu, dass wir schlotternd durch den Tag gehen? Oder, Sie können sich denken, was jetzt kommt, die Angst kann uns auch zu Höchstleistungen animieren, und sei es beim Weglaufen. Also ein sehr vielschichtiges, sehr interessantes Phänomen. Wir gehen mit Angst um, ohne Angst kämen wir nicht durch den Tag, wie angedeutet. Es kann aber auch manchmal zu viel werden und das würde sich sozusagen dann der krankhaften und der Leidensseite von Angst zuwenden. Also was ist uns da so bekannt, haben alle auch mal von gehört. Was tue ich denn, wenn ich mit einer Agoraphobie geschlagen bin? Also woran erkenne ich das und was kann ich dann machen? So, ich will nicht zu viel versprechen, sondern einfach nur mal anfangen mit einem kurzen Einstieg eines Freundes von mir, der in Bremen seit langem Psychotherapeut ist und er hat sich so geäußert, Gunther Herzog, von der ersten Stunde unseres Lebens begleitet uns Angst. Sie hat dauerndes Wohnrecht in unserem inneren Haus. Nach der Geburt ist der Säugling ungewohnten und oft wechselnden Umweltbedingungen ausgesetzt. Er braucht ständige menschliche Nähe und vor allem hat er Hunger. Deswegen schreit er. Langsam lernt er, seine Umgebung kennenzulernen, die vertrauten und die erschreckenden Laute, Temperaturen, Gerüche. Fast seine gesamte Tätigkeit dient dem Aufbau von Kontrolle und damit dem Abbau von Angst. Der Text geht noch etwas weiter. Sie ist nie vollständig und auch nur ausreichend beseitigt, sondern sie wächst parallel mit der Kontrolle. Alle Menschen, schreibt Herzog, haben Angst vor dem Tod, auf Todesangst komme ich auch noch, vor körperlichen und sozialen Aggressionen, vor beruflichem Misserfolg, Armut und Elend, vor Liebesverlust, sexueller und sozialer Untreue, eigener Krankheit und, und. Angst und unsere Fähigkeit im Umgang mit Angst zeigt sich unter anderem in nostalgischen Gefühlen, die mithilfe von Bildern, sagt Herzog, metaphorischen Geschichten. Es gibt furchtbar viele Erzählungen, Geschichten, die uns Angst machen und anschließend aus der Angst wieder heraushelfen, weil eine Lösung kam. Filme, Literatur, die Angst ist in diesem Sinne allgegenwärtig, bis hin zur Angstlust. Es gibt kein Filmgenre, das so gut läuft wie Thriller und Krimis, wo wir richtig feuchte Hände kriegen. So, und was ist das eigentlich? Angst zeigt sich, sagt Herzog, in Störungen unserer Paarungsbereitschaft, oh wei, ferner unter anderem in unserem Verlangen nach Licht. Der Einfluss unseres Umgangs mit Angst zeigt sich, ja genau, wenn Krimis oder Horrorfilme uns im Fernsehen erschrecken, in Spannung versetzen und niederziehen und dann wieder vielleicht auch heiter machen. Ja, in diesem Sinne könnte ich jetzt fragen, heute schon mal Angst gehabt? Ich wurde das vorhin gefragt, ich wurde von Radio Frei heute Morgen gefragt und ja, wo ich das letzte Mal Angst gehabt hätte, Gott sei Dank fiel mir schnell was ein, am Wochenende unverfänglich mit der Bahn hängen geblieben, Bahnchaos und so, das war etwas beängstigend, das war jetzt kein Anlass für eine Panikattacke, zumal wir nicht in einem Tunnel etwa zwischen England und Frankreich, Sie wissen, dieser Tunnel oder sowas, das würde mich dann schon etwas mehr ängstigen, wenn Sie das kennen oder ahnen. Also Angst kann buchstäblich uns jederzeit erreichen. Der Fötus dürfte ebenso betroffen sein wie der sterbende Mensch. Das soll jetzt keine Drohung sein. Ich habe vielmehr mal geguckt, was kommt, wenn man den Begriff Angst bei Google eingibt. Und das kommt dabei raus. Für Angst gibt es 11.500.000 Hits. Also irgendwas muss dran sein. Angststörung schon deutlich weniger, das ist ja auch ein Fachbegriff eigentlich, der ist ja nicht umgangssprachlich, 139.000 Mal, darunter dann auch viele Ratgeber. Den Begriff Panik kriegen Sie dann 3,6 Millionen Mal, Sexualangst schon sehr, sehr viel weniger, 81.000 Mal, Todesangst etwas weniger als Sexualangst, was uns das trösten soll. Der Begriff Angsthase immerhin, no, 39.000 Mal. Und Fremdenangst wiederum etwas weniger. Ja, was bedeutet das eigentlich? Nur das bedeutet, dass der Begriff Angst einfach auch allgegenwärtig ist. Ne? Wo kommt's her? Oh, Moment. Der Begriff Angst hat sich im 8. Jahrhundert aus dem indogermanischen Angu entwickelt. Da sind wir noch nah dran. Ne? Und ist verwandt mit dem lateinischen Angustia. Das bedeutet Enge und Bedrängnis, das macht ja einen Teil unseres Angsterlebens auch aus. Oder Angor, das Würgen eben. So, die Erfahrung der Angst. Was ist es und was kennen wir da? Und es wird in vielen Fällen an Ihre Erfahrung auch anschließen. Bekanntermaßen kann Angst in allen möglichen Ausprägungsgraden von unterschwelliger Unruhe bis zur Todesangst auftreten. Sie kann sich auf die Vergangenheit oder auf die Gegenwart beziehen oder auch auf Gefahren, die weit in der Zukunft liegen. Das haben wir nun mal den Tieren voraus. Wir können uns ja entwerfen in der Zeit, in der wir vielleicht befürchten, dement zu werden oder so etwas. Also da haben wir viele Möglichkeiten. Es scheint ein Ideal zu sein, ich sage gleich, ein unerreichbares, angstfrei oder möglichst angstfrei zu leben. Angst hat einen schlechten Ruf, glaube ich, ne? Oder? Könnt wenig Leute, die sagen, bisschen mehr Angst und ich wäre mehr bei mir oder so etwas. Wobei es ja Leute gibt, es gibt einige wenige Leute, wie viel können das sein? Wird immer versucht zu schätzen, die gar keine Gefühle haben. Und die haben auch keine Angst. Und die sind dann gefordert und im Vorteil, wenn die Titanic untergeht. Alles ist in Panik und aufgelöst und cool. So, das ist aber anscheinend ein angeborenes Defizit regelrecht. Es gibt die Vermutung, dass oder den Spruch Angst macht dumm. Das ist irgendwie so ein Spruch aus unseren Alltagen vielleicht auch, ne? Die Erfahrung, dass Angst uns unlocker macht, vielleicht auch unkreativ, dass wir nervös werden, Fehler machen. Ich würde im Laufe meines Vortrags ein bisschen für eine vielfältigere Sichtweise auf das Problem Angst werben. Es ist nicht nur schlecht. Es macht nicht nur krank, sondern es eröffnet offenbar auch Chancen. So, dann zur Erfahrung nochmal. Es wird unterschieden, ganz üblich, in eine diffuse und objektunbestimmte Angst und eine objektbezogene Furcht. Also Furcht hätte man dann vor Tieren, vor Situationen und dergleichen. Und Angst ist unbestimmt. Außerdem ist schon lange die Rede davon, dass es ängstliche Personen gibt, also Ängstlichkeit, Trait Anxiety als Persönlichkeitszug. Vielleicht auch eine Erfahrung, die viele machen. Es gibt eben Menschen unter uns, die sind empfindsamer, empfindlicher, angstbereiter und andere bleiben im cool womöglich. Wenn wir sagen, ich habe Angst, meinen wir eigentlich, mein Körper hat Angst. Ich habe dieses Buch von Verena Kast hier ein paar Mal zitiert, das ich auch ganz klug fand. Und weise einfach nur darauf hin, zum Vollbild der Angst gehört natürlich auch die körperliche Symptomatik. Kennen wir auch alle, wissen wir alle. Also da ist vieles möglich. Muskelanspannung, erhöhte Herzfrequenz, Zittern, Schwindel, Atemnot und dergleichen mehr. Manchen wird auch schlecht. In welchem Verhältnis stehen physiologische Vorgänge und unser Angstempfinden? Das ist von dem Psychologen William James in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts schon so postuliert worden. Der hat gesagt, das fand ich immer ganz interessant, das habe ich schon im Studium gelernt, wir weinen nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen. Wir gehen üblicherweise davon aus, dass uns die Tränen kommen, weil wir traurig sind. Und hier wird diese Wirkung, diese Beziehung einfach mal auf den Kopf gestellt. Das heißt also, wie wir bestimmte körperliche Zustände, ob Schwindel, ob Hitzeanfälle, sonst was oder Herzflimmern, wie wir das sozusagen labeln, etikettieren, mit welchem Gefühl das in Verbindung gebracht wird, das ist nicht eindeutig. Ich habe die gleichen physiologischen oder ähnliche Erregungszustände, wenn ich starke Angst habe oder wenn ich eine Skipiste herunterjage. Bei letzterem habe ich vielleicht gemäßig Angst, sogar diese Angstlust, und beim anderen habe ich eben Todesangst. Ne? Das heißt also, es ist nicht sozusagen eindeutig miteinander verbunden, und das öffnet der Therapie, in diesem Fall besonders der kognitiven Verhaltenstherapie, die Möglichkeit, gucken Sie mal, was da mit Ihrem Herzschlag ist. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass Sie gefährdet sind. Das haben Sie gestern noch gehabt, als Sie mit Ihrem Hund um die Wette gerannt sind. Das heißt also, man kann sozusagen die Erfahrung in diesem Sinne neu kodieren und das therapeutisch wirksam machen. Tja, ansonsten wird Angst häufig eine lähmende Wirkung zugeschrieben. Auf die aktivierende, motivierende kommen wir noch. Was ich interessant finde, je weniger konkret die Bedrohung, desto größer die Angst. Das heißt, hier wird vermutet, ein Zeitungsinterview mit einem Angstforscher namens Renn, dass die Angst vor dem Terrorismus unter Umständen deswegen auch so groß ist, weil wir nie damit zu tun gehabt haben. Ängste oder Bedrohungen, mit denen wir umgehen können, die wir gewohnt sind, machen uns weniger Angst. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir auch lernen können. Ich höre immer von Menschen, die in Israel waren, wie sehr die Bevölkerung sich auch gewöhnen musste an eine alltägliche terroristische Bedrohung. Das würde man salopp sagen, die sind da richtig cool mit geworden. Also sie haben zumindest einen Umgang damit erlernt, der sie nicht in Panik verfallen lässt. Das heißt also, man kann auch an dieser Stelle schon auch Umgang mit Gefühlen und auch mit Angstgefühlen trainieren. Zur Erfahrung der Angst gehört weiterhin, dass sie zu Eigenbeziehung oder Subjektzentrismus führt. Das ist jetzt irgendwie sehr fachlich ausgedrückt bedeutet, das ist auch schön für die Partnerinnen von Angstpatienten, man dreht sich dann doch ziemlich um sich selbst, ne? Man hat Schiss wie verrückt und ist so der Talk oder die Aufmerksamkeit für den anderen vielleicht etwas verringert. Und schließlich kann man sagen, noch zur Erfahrung der Angst, Angst hat eine viel stärkere Pauschalisierungskraft als beispielsweise Wut. Wird hier gesagt, mir hat es eingeleuchtet. Angst kennt nur Schwarz und Weiß. Also entweder wir mögen das und wir halten das aus oder eben nicht. Angst hat eben etwas sehr Intuitives, etwas sehr Starkes. Ne? Derselbe Renn sagt auch, jetzt kommen wir mal zur Ehrenrettung demnächst mal, der Angst. Wer gar keine Angst hat, also diese Alexithymen-Menschen, so heißen Menschen, die keine Gefühle haben. Wir haben hier ja psychiatrische Fachleute auch im Raum, vielleicht können die das auch noch belegen. Also ich fand es immer sehr interessant, bin ich kein Fachmann für. Alexithym heißt noch keine Feelings. Das heißt also, bei normal entwickelter Intelligenz, und man sieht es den Leuten auch sonst nicht an, könnte das jemand sein, 80% Männer, aber das haben sie schon geahnt. Ne? Was muss ich denn tun, wenn ich traurig bin? Ja, dann musst du machen und dann manche weinen. Also man muss sich erklären lassen, weil die Leute wollen sich ja durchaus irgendwie sozial auch einbetten. Sie wollen also die richtige Reaktion zeigen können in einem Trauerfall. Also wie geht das? Was machst du dann? So ungefähr. Also gut, das ist jetzt eine extreme Variante. Und ansonsten könnte das auch lebensbedrohlich sein. Niemals Angst zu haben vor nichts und niemand, keine Ahnung. Also hier wird gesagt, das ist nicht förderlich. Ein paar Grundannahmen zur Psychologie der Angst ist ja bei weitem nicht die einzige Wissenschaft, die mit Angst sich beschäftigt. Ich komme nachher auf eine Soziologie der Angst auch und so. Also ein zentraler Begriff der Psychologie, wichtiger Forschungsgegenstand, auch hier, das habe ich eigentlich schon gesagt, Angst ist objektlos und unbestimmt, Furcht hat ein reales Objekt, also Sie haben die Spinnenfurcht. Passt überhaupt nicht. Spinnenfurcht in Europa, vergessen Sie es. Ich habe gestern meiner Frau noch eine, darf ich das sagen? Also eine Spinne von der Wand geholt. Es gibt in Europa keine gefährlichen Spinnen, meine Damen. Es scheint so etwas zu sein, es gibt eine evolutionäre Vorbahnung von Ängsten und dazu gehören auch Schlangen, da bin ich dann übrigens bei Ihnen. Also Schlangen, haben wir also ein Problem. Da gibt es offensichtlich irgendwie eine Peilung, etwas, was wir aus der Steinzeit und vorher mitgenommen haben. Und wie vorhin schon angedeutet, da in der Steinzeit Steckdosen Mangelware waren, konnte man auch nicht phobisch darauf reagieren. Also da gibt es so ein paar offensichtlich vorgebahnte Objekte, die wir internalisiert haben, aber wir können das auch verlernen, macht nur keiner. Es geht kaum einer wegen einer Spinnenphobie oder Schlangenphobie in die Behandlung. Warum? Weil es nicht genug stört. Ne? Mein Gott, dann sage ich meinem Mann, eben kannst du das mal runternehmen, ist der Fall erledigt. Ne? Also Furcht entspricht normaler Angst. Also es wird hier durchaus natürlich eingeräumt, dass Angst und Furcht ihre Funktion haben und in bestimmten Situationen auch lebensrettend sind, mobilisierend, wie verrückt. Pathologische Angst hingegen äußert sich unabhängig von realer Gefahr. Auf diese Situationen kommen wir noch. So, der Trait-Anxiety-Mensch hat also diffuse Ängste, sozusagen immer auf einem höheren Angstlevel, obwohl eigentlich nichts Schlimmes drumherum passiert. Angst betrifft auch unsere Identität. Also wer viel Angst hat, mit viel Angst durchs Leben geht, hat eine andere Selbstwahrnehmung und eine andere Identität als jemand, der oder die sich als draufgängerisch und jederzeit mutig betrifft. Oder auffasst. Ne? Und das befähigt uns eben manchmal viel Angst zu ertragen oder auch wenig. Und wenn wir denken, das Leiden gehört zu unserem Leben dazu und ich muss mich auch opfern, für wen auch immer, dann kann ich vielleicht auch mehr Angst ertragen, als wenn ich sozusagen mehr um mich kreise. Also es ist vielschichtig. So, was macht uns Angst? Ein weites Feld. Ernst Bloch hat gesagt, ja, was macht die Angst dann? Die Hoffnung ersäuft die Angst. Also auf die Hoffnung komme ich noch ein paar Mal in meinem Vortrag hier, ich hätte fast gesagt vorweihnachtlich, das ist ja noch nicht ganz richtig. Also ich möchte natürlich hier auch ein bisschen Optimismus verbreiten, neben einer realistischen Wahrnehmung dessen, was unser Leben ja auch ausmacht. Angst kann, das sagt wieder die Verena Kast, auch Ansatz sein, sich zu entwickeln. Wenn ich also Angst habe, auf der Arbeitsstelle mit irgendetwas zu floppen oder das nicht gut genug zu machen, könnte ich ja, kann ich ja mich daran machen, sozusagen meine Fähigkeiten zu verbessern. Und in manchen Fällen ist Angst ein unvermeidliches Nebenprodukt, etwa wenn neue Medikamente auf den Markt kommen und die haben natürlich neue Nebenwirkungen. Oder es gibt neue Technologien. Ich weiß nicht, wo ich zuletzt gehört habe, beim Aufkommen der Eisenbahnen kamen ja riesige Ängste in die Bevölkerung, dass das Blut stockt und ich weiß nicht was alles. Das Lesen hat den Leuten große Angst gemacht. Also da, wo wir heute mit der Digitalisierung sind, das Ende der Kultur oder so etwas, da waren wir schon ein paar Mal. Und so ist das eben. Wandel und Veränderung als solche können einfach auch beunruhigend sein. Und dann muss sozusagen die Angst mitverarbeitet werden, muss auch Thema werden dürfen. Der Mensch ist eine physiologische Frühgeburt, hat der Biologe und Nobelpreisträger Adolf Portmann gesagt, in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das bedeutet, wir kommen denkbar unfertig auf die Welt. Also aus dem Mutterleib raus und gleich in die freie Natur ist nicht. Das wissen wir ja alle. Also wir sind ja außerordentlich abhängig, länger eigentlich als jedes mir sonst bekannte Lebewesen, von Zuwendung, von Geborgenheit, von Liebe. Und das macht uns auch anfällig. Das heißt also, wir brauchen Geborgenheit mehr als andere, mehr als Nestpflücker. Wir sind also extrem Nesthocker und das ist physiologische Frühgeburt. Wir können ja fast nichts. Wenn man uns da sozusagen nach der Geburt irgendwo liegen läße, wären wir vollkommen sicher tot. Ne? Und das ist ja bei anderen anders. Also insofern kommt das mit der physiologischen Frühgeburt ganz gut hin. Das Interessante ist, dass, vielleicht war das die Folie davor, nein, Angst auch zur Staatenbildung beigetragen hat. Also wenn wir jetzt mal in die kulturellen langfristigen Folgen von Angst kommen, Angst als Motiv, natürlich vor allen Dingen als Motiv Angst zu vermeiden, dann bilde ich Dorfgemeinschaften, dann bilde ich Städte, bilde ich Dörfer, bilde ich am Schluss Staaten. Und Staaten haben natürlich auch die Verheißung, wer in unseren Mauern lebt, ist geschützt. Wir bilden eine Gemeinschaft, das vor Gefahren schützt. Und daher ist auch ein Versprechen der Staaten normalerweise an die Bürger, du wirst hier geschützt. Das heißt also, wir kommen so in diese produktiven, kulturellen Auswirkungen von Angst. Andererseits kann man mit Angst, das wissen wir auch alle Menschen, prima manipulieren, sie auch politisch dahin bringen, wo man sie haben will. Und ein letzter Punkt vielleicht, also Sie sehen, ich arbeite hier mit einem Potpourri, nicht zuletzt aus Zitaten. Das sind immer die, die mir irgendwie auch sprachlich besonders beeindruckend erschienen. Moderne Gesellschaften sind immer weniger gegenwärtige als vielmehr zukünftige Gesellschaften. Und ich bin mir vollkommen sicher, dass das unser aller Lebensgefühl ein Stück weit ausmacht. Wir wissen natürlich, wir haben einiges hinter uns. Und wenn man zurückblickt, wundert man sich, wie anders wir aufgewachsen sind. Mein Gott nochmal, ohne Internet, der Wahnsinn. So, schwacher Witz, okay, verstanden. Und was alles noch kommen mag. Das heißt also, der Wandel ist so immens und so grundlegend, dass er natürlich fast unvermeidlich auch neben allem anderen Optimismus, Begeisterung auch Angst macht. Ne? Wir leben einfach wenig in der Gegenwart oder wir werden immer wieder aufgefordert, uns vorzustellen, was man noch machen könnte. So, Norbert Elias, der Prozess der Zivilisation, das haben Sie vielleicht mal gehört als Titel, war ein Weltbestseller in den 70ern. Auch Elias hat sich beschäftigt mit der Rolle der Angst und sagt, die Angst sichert das Überleben. Ich denke, da ist was dran, ne? Ich meine, ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie es hier im Mittelalter war. Bietet sich hier auch irgendwie an, gell? No? Und Da hieß es ja immer, also sobald man die Stadtmauern hinter sich lässt, vor allen Dingen so im Dunkeln, ne, das läuft nicht. Also das lässt man besser bleiben. Also da ist man schon hochgefährdet. Also wenn Sie heute, tun Sie es nicht, aber auf dem Nachhauseweg irgendjemand im Beisein von anderen Arschloch zurufen, dann sind Sie ja schon fast mit einer Strafe bewehrt. Das heißt, wir haben Gewalt schon sehr hochgradig eingehegt und strafbewehrt. Bedeutet nicht, dass keine Gewalt passiert, nicht? Aber viele Gewalttaten sind tatsächlich auch in den letzten Jahrzehnten rückgängig. Also es gibt das Missverständnis in der Bevölkerung, dass wir mit immer mehr Gewalt zu tun haben, es ist nicht so. Das meiste ist einfach tatsächlich rückläufig. Es gibt mal wieder Ausschläge oder so etwas, ist es rückläufig. Und verglichen mit früheren Epochen leben wir eigentlich, was das betrifft, also die körperliche, die physische Gefährdung auf dem Wege nach Hause auf einer Insel der Seligen. Oder da haben wir es richtig gut, ne? So, und das ist natürlich auch gekommen, weil der Prozess der Zivilisation, den Elias ja untersucht, das mit sich gebracht hat. Die Gesellschaft ersetzt die Lustkomponente, welche Lust? Bestimmter Praktiken durch die Erzeugung von Angst. Und so wird sie am Ende viel mehr ordnungsstabilisierend als gefährdend. Also die Angst führt dazu, dass man Gefängnisse baut, sich Strafen ausdenkt, Berufe, die damit zu tun haben. Ich glaube, Polizist, Richter, etc. Also es wird alles sozusagen gesellschaftlich eingehegt und kategorisiert und all das hat zur Folge, dass sozusagen die Angst kultiviert wird und stabilisierend auftritt. Man lässt dann bestimmte Sachen, weil man sonst einen drüber kriegt. Und es kommt zum Angstabbau im lebensweltlichen Außenraum. Also zu Deutsch, wenn man seine Höhle verlässt, oder heute die meisten wohnen ja in Wohnungen, also dann ist, sozusagen ist das schon gesichert. Ne? So. Man kann also mit Ulrich Beck, ein weiterer Soziologe, der in den 80er Jahren das Buch geschrieben hat, Die Risikogesellschaft, auch ein sehr vorausblickender Weltbestseller, der hat auch zum Thema gemacht, die Angst ist auch gesellschaftlicher Kitt. Alles nicht unproblematisch, aber ich kann mich ja um bestimmte Ängste, und sei es meinetwegen, müssen wir ja noch drauf kommen, die Angst vor Einwanderern, kann ich mich ja drum scharen, ne? Also die Angst vor irgendetwas oder vor dem Klimawandel, wir können ja nachher nochmal sammeln, sorgt natürlich auch dafür, dass Menschen sich zusammenrotten oder irgendetwas versuchen. Also wie Sie sehen, ist das in den Auswirkungen hochgradig ambivalent. Je unkonkreter der Gegner, desto größer die Angst. Das hatte ich allerdings schon mal. Da kommt auch noch ein Beispiel. Ich kann mich tatsächlich erinnern, wie die Rote Armee-Fraktion, also diese westdeutsche Terrorgruppe, damals unterwegs war. Und in Westdeutschland. Also ich glaube, die hatten hier nichts vor. Wir sind nur zum Teil nachher geflohen in die DDR. So, es hatte niemand von den normalen Bürgern in Westdeutschland Angst, Opfer dieser Roten Armee-Fraktion zu werden. Denn auf deren Schirm waren Kapitalisten, Banker, Politiker. So, also das war insofern relativ eng geführt. Vor dem IS kann jetzt heute jeder Angst haben. Also das ist ja vollkommen unklar. Da brauchst du ja nur Christ zu sein oder einer anderen muslimischen Gruppe angehören. Das heißt also, je unkonkreter, desto größer ist natürlich auch das Angstpotenzial. Winston Churchill, Angstlust, wollte ich jetzt auch nochmal drauf kommen. Wie Sie sehen, er war ja auch ein alter Zyniker, ne? Ich habe neulich noch mal einen Churchill-Film gesehen. Es gibt viele Biografien, weil der Mann so widersprüchlich war. Einerseits derb und sehr entschlossen. Ich glaube, der entschlossenste Hitler-Gegner unter allen lebenden Politikern seiner Zeit überhaupt. Andererseits total emotional. Und nun ja, kam das also von ihm. Kann man so stehen lassen, glaube ich. So, das war jetzt mal ein kurzer Ritt durch verschiedene Aspekte der Angsterfahrung. Einige Deutungen, da könnte man aber sicher natürlich noch ganze Semester mitfüllen, in welchem Kontext Angst sozusagen wirksam wird, welche Wirkungen sie hat. Was macht uns Angst? Wissen Sie, was die hier darstellen soll? Da kommen Sie nicht drauf. Angstlust. Also die junge Frau hat sich ja offensichtlich ganz freiwillig an einen Felsen gehängt und genießt sozusagen das Bergaufsteigen. Ich hatte das vorhin erwähnt, das finde ich immer ganz ulkig oder wirklich interessant. Ist hier ein bisschen falsch eingetaktet, macht aber nichts. Also noch ein Nachschlag. Ne? Und zu Angstlust kommt noch was. Also Angstlust ist einerseits die Lust, die ich habe, wenn ich eine gefährliche Situation, eine angsterregende Situation bewältige. Das macht Spaß, da fühlt man sich stark bei. Ne? Das andere wäre die Angstlust, die ich empfinde, wenn ich anderen beim Töten zugucke. Ich weiß nicht, wie es da mit Ihnen so ist. Wir sind da alle kräftig dabei. Also ein enormer Thriller- und Krimi-Markt in Deutschland. Und ich glaube, über alle politischen Parteien hinweg. Ist da irgendetwas, was wir uns da gerne reinziehen? Ich habe manchmal schon gedacht, kommt es daher, weil unsere persönliche Angsterfahrung so rückläufig ist? Keine Ahnung. Also es gibt dieses Phänomen der Angst. Und kommt auch nochmal. So, jetzt kommen die wichtigsten Angststörungen. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Also ich wollte ja auch gerne noch mit Ihnen in eine Diskussion eintreten über die verschiedenen Angstformen oder sonst was. Keine Ahnung, was die auch davon wissen. Also die wichtigsten sind Phobien, Angst und Vermeiden. Das sollte doch großgeschrieben werden. Von Gegenständen, Situationen oder Plätzen, die nicht wirklich eine Gefahr darstellen. No? Phobos ist, glaube ich, griechisch die Furcht. Ne? So, das nächste ist die Panikstörung. Haben wir alle schon mal von gehört. Ne? Möchte ich nicht haben. Panikattacken mit physiologischen Symptomen wie Schwindel, schneller Herzschlag, Zittern, zusammen mit panischer Angst und dem Gefühl drohenden Unheils, gelegentlich, nicht immer, begleitet von Derealisationsgefühlen, also das Gefühl, dass man im falschen Film ist. Also man ist sozusagen 2 Millimeter oder sagen Sie 2 Zentimeter von sich selbst weg. Und das ist wie Depersonalisation, das geht ineinander über, ausgesprochen unangenehm, weil der Betreffende befürchtet, verrückt zu werden. Und deshalb versuchen wir normalerweise im normalen Leben lieber eine Furcht zu entwickeln vor irgendeinem Tier oder irgendeinem Flüchtling. Das ist angenehmer, als eine ganz diffuse und unerklärliche Angst zu haben, die mich panisch macht. Generalisierte Angststörung, anhaltende, unkontrollierbare Besorgnis über häufig belanglose Dinge. Sie sehen, es geht einher mit Ruhelosigkeit, Unfähigkeit, sich zu entspannen. Ein Fachbegriff ist die frei flottierende Angst. Also die sozusagen frei durch den Körper oder den Geist wabernde Angst, bei der man Angst hat und nicht weiß, wovor eigentlich. Das habe ich versucht anzudeuten gerade. Und was ich, wer es von Ihnen kennt, ich hatte das als Student mal im 2. Semester, ich fand es richtig, ich sehe mich noch die Weinberge von Würzburg rennen. Das war irgendwie, hatte mit Trennung zu tun, Trennung von meinen Eltern, Trennung von, ja, und es ist dann auch wieder weggegangen und auch nicht wiedergekommen, aber es ist mir als eine sehr unangenehme Erinnerung erinnerlich. Weil man eigentlich nicht weiß, was los ist. Ne? Was ist denn jetzt irgendwie? Es ist einfacher, vor irgendeiner Anforderung oder irgendeinem Objekt oder einer Person Angst zu haben. Dann haben wir die Zwangsstörung. Vielleicht wundern sich die ein oder anderen, dass Zwangsstörungen hier auftauchen. Die sind auch angstmotiviert. Also ich hätte meinetwegen das Bedürfnis, das habe ich jetzt nicht, überhaupt nicht, 30 Mal zu überprüfen, ob ich die Haustür wirklich abgeschlossen habe. Oder etwas Ähnliches. Ne? Das ist angstgetrieben. Ne? Da kommen so Bilder, dass jemand einbrechen kann, etc. Ne? Zwangsgedanken sind dann Gedanken, die sich immer wieder aufdrängen. Und auch das ist angstgesteuert. Agoraphobie, von manchen mal gehört, glaube ich. Angst vor öffentlichen Plätzen. Viele Agoraphobiker haben Angst vorm Autofahren, großen Menschenmassen oder engen Räumen. Und da ist auch mal eine Zahl, es kommen noch andere Zahlen. 5% der Bevölkerung, wird hier gesagt, in Deutschland erkranken plus minus einmal im Leben an einer Agoraphobie mit Panikstörung. Das fand ich viel. Also es ist durchaus verbreiteter, als man vielleicht denken könnte. Dann schließlich vielen wahrscheinlich mal aus den Medien oder sonst woher schon mal zugeflogen, die posttraumatische Belastungsstörung. Das sind eben Angstzustände nach schwer belastenden Erlebnissen. Und da haben wir jetzt tatsächlich im Zusammenhang mit Flucht und Vertreibung immer wieder Gelegenheit, uns solche Schilderungen anzugucken. Oder ich finde auch, wenn man die Situationen in Aleppo oder sonst etwas sieht, wie bombardiert wird, kann man sich vorstellen, dass man in also eine solche Paniksituation kommen kann. So, dann gibt es noch soziale, die akute Belastungsstörung hat die gleichen Phänomene oder die gleichen Symptomatik wie die posttraumatische, ist aber angesetzt für vier Wochen Dauer. So, dann habe ich soziale Phobie als eine wichtige Gruppe. Und da steht nun gleich, dass viele erfolgreiche Stars in Medien, Kunst und Politik in Wirklichkeit oder früher oder gleichzeitig mal Sozialphobiker sind. Das heißt also Leute, die Blut und Wasser schwitzen vor einem persönlichen Auftritt, denen es richtig schlecht geht, die eine richtig fette Krise haben und die irgendwie in den Griff kriegen, irgendwie überwinden. Und das zeigt eben, dass sich Angst auch in kreative Energie umwandeln lässt. Das wären also Ängste, und da gibt es Stars. Es kommen noch ein paar, glaube ich, ja. Die Angst vor anderen Menschen haben, mit anderen nicht essen können. Prüfungsangst ist eine Facette auch der sozialen Phobie. So, dann gibt es eine Bemerkung über die Angststörung an der Lebenszeit, habe ich von Bundlow genommen. Reale Ängste nehmen mit dem Älterwerden zu, also dass wir krank werden könnten, Angst vor dem Tode etc. Während die unrealistischen Ängste, die für Angsterkrankungen charakteristisch sind, das dürfte deutlich geworden sein, abnehmen. Das heißt, es gibt so im mittleren Lebensbereich ein Hoch der Angsterkrankungen. Und sie nehmen also nach dieser Aussage ab. Trotzdem gibt es natürlich altersspezifische oder Störungen, die spezifisch sind für das höhere Lebensalter. Das ist vollkommen klar. Viele prominente Wissenschaftler, Künstler hatten also nicht nur soziale Phobien, sondern auch ganz andere Ängste. Und dazu zählen beispielsweise Johann Wolfgang von, wissen Sie, was der hatte? Höhenangst. Weiß nicht, ob Sie es kennen. Man geht irgendwie den Eiffelturm hoch oder so etwas und macht aber so auf der Hälfte dann doch mal eine Pause, weil allmählich wird es etwas unangenehm. Also Höhe als unangenehm. Und Goethe beschreibt das, wie er einen Turm besteigt. Und wie er so lange da bleibt, bis das Herzklopfen nachlässt und die Angst nachlässt. Goethe hat also die Verhaltenstherapie der Höhenangst im Grunde schon in den Grundsätzen entworfen. So, das war Goethe. Wissen Sie, wer ein ganz großer Schisser vor dem Herrn war? Das war Darwin. Darwin, den wir kennen als Vielreisenden, als Tierliebhaber, als ich weiß nicht. Also Darwin hat Angst gehabt vor dem Alleinesein, vor dem Reisen. Er konnte nicht gut auf Feste gehen. Er hatte Benommenheit und Entfremdungserlebnisse. Er hatte Todesängste, Anfälle, Weinkrämpfe und alles dieses. Und dieser Darwin hat uns ein Oeuvre hinterlassen, das ja großartig ist. Ne? Und er ist damit nicht alleine. Der Komponist Vivaldi hatte Panikattacken. Kafka und Beckett hatten Angst, immer wieder Angstanfälle. Barbara Streisand, was ich wirklich von Ihnen kennt, hat zeitweise eine schwere soziale Phobie, die schöne und hochberühmte Barbara Streisand. Und nicht zuletzt Freud selber, was ich wer es belegen kann, soll Panikattacken gehabt haben. Also, Angst oder Angsterkrankungen müssen nicht daran hindern, eine große Lebensleistung hinzulegen und irgendwas aus dieser Angst dann doch zu machen. Da unten steht es, wer häufig unter Angst leidet, kann diese Emotion bekämpfen, indem er bis zur Erschöpfung Musik komponiert, Kunstwerke malt und Bücher schreibt. Nur zu. Allerdings, und jetzt komme ich zu einem anderen weiteren Zusammenhang, kann man aus dem gleichen Grund auch zu Drogen greifen. Und diese ganzen Popmusiker, die der Reihe nach mit 27 ins Gras gebissen haben, die haben ja seinerzeit, ne? Sie kennen die alle. Jimi Hendrix und seine Freundin, die haben ja ihre Ängstlichkeit auch mit Drogen gedämpft. Und das wissen wir alle nicht zuletzt. Alkohol ist ein Anxiolytikum, wenn man so wollte, also dämpft Angst. Und insofern ist der Griff zur Flasche dann irgendwie relativ wahrscheinlich oder kann eine Form der Bewältigung sein. Darüber ist aber auch nochmal zu sagen, Bandolo, Angst als Motor, der perfektionistische Menschen zu Höchstleistungen antreibt. Also wir müssen ja auch nicht immer alle Höchstleistungen erbringen. Diesen Eindruck möchte ich auch nicht erwecken. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu merken, dass es unterschiedliche Richtungen haben kann, unterschiedliche Potenziale. Man kann viel von sich verstehen, man kann auch viel verdrängen und man kann versuchen, es zu bewältigen. Und das würde schon in den letzten Teil meines Vortrages übergehen, also wie bewältige ich Angst? Oh, das kann ja keiner lesen. Dann muss ich Ihnen das mal eben so sagen. Das ist eine Grafik, die den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und in diesem Fall seelischer Gesundheit und psychischen Erkrankungen darlegt. Und Sie haben hier oben die USA als ein Land mit großer Einkommensungerechtigkeit oder Ungleichheit, sagen wir mal. Und hier unten hätte ich beispielsweise Japan, hier jetzt bin ich auf Kanada, Spanien. Und die Aussage dieses Buches, das war ein Weltbestseller von Wilkinson und Pickett, Sie können ja nachher die PowerPoint mit nach Hause nehmen, irgendwann. Dieses Buch hieß Gleichheit und Glück. Und hat systematisch diese Beziehung untersucht zwischen sozialen Problemen wie Drogenkonsum, Gewaltinzidenz in Gesellschaften und auch eben psychische Störungen. Und da kam die Aussage, je ungerechter eine Gesellschaft, desto mehr bringt sie diese Probleme hervor. Das ist nicht unwidersprochen geblieben, wäre auch komisch, das ist ja Wissenschaft. Ich finde, mich hat es überzeugt. So, haben wir das auch? Und die Frage nochmal, haben wir das nicht gehabt? Nee, noch nicht. Ist viel, ne? Haben wir alle immer mehr Angst? Kann man so nicht sagen. Das sind die Ängste der Deutschen. Aktuell, letzte Woche in der Frankfurter Allgemeinen, Auszug einer wissenschaftlichen Erhebung. Da können wir vielleicht mal ganz kurz zusammen drauf gucken. Im Moment viel Terrorismus. Also das ist die Zeit um die Bundestagswahl, ne? Ist jetzt nicht irgendwie 1956, sondern es ist wirklich aktuell. Angst vor politischem Extremismus, vor Ausländerzuzug durch EU-Schuldenkrise, Schadstoffe in der Nahrung. Da hat die Eierkrise vielleicht noch gerade nachgehallt, an die sich erinnern werden. Naturkatastrophen, da kriegen wir eigentlich meistens mehr die schlimmen Nachrichten aus der Ferne, aber es häuft sich auch hier. Überforderung der Politikerpflegefall im Alter. Also das als ein Beispiel. Das ist ja nicht alternativlos, da gibt es immer viel. Aber die Idee, ja, wir werden immer ängstlicher, stimmt nicht. Und es stimmt auch nicht, dass wir Deutschen, also scheint nicht mehr zu stimmen, ängstlicher sind als alle anderen, denen es viel schlechter geht ja auch noch. Also der Begriff German Angst, den habe ich mir da mal angeeignet. Was ist das eigentlich? Das ist so eine Haltung von Perfektionismus und ängstlicher Übersorgfalt. Hat sich vielleicht doch ein bisschen erledigt. Die großen Gefahren in unserem Leben sind nicht die Unfälle, die plötzlichen Ereignisse, sondern, tut mir ja leid, ich möchte hier niemand die Stimmung verderben, aber es ist doch mehr das, was wir im Alltag machen. Manche rauchen, andere, na, ich muss selbst gucken, essen gelegentlich ungesund. Jetzt noch ein schönes Beispiel. In den USA ist es in den meisten Jahren wahrscheinlicher, von einem Kleinkind erschossen zu werden, das mit der Waffe der Eltern herumspielt, als von einem Terroristen. Ist tatsächlich so. Also das, wie wir so ganz normal sterben, ja gut, das ist jetzt kein Normalfall eigentlich, ne? Nicht? Also wenn wir Realisten bleiben, dann haben wir Angst vor Ereignissen, die eher unwahrscheinlich sind, die unser Leben gar nicht beenden werden, sondern das sind dann doch eher diese Vorgänge. So, jetzt nochmal ein gegenderter Blick. Darauf haben Sie noch gewartet gerade. Ja, ich fand es ganz interessant. Das Klischee lautet ja seit Jahrhunderten, die Männer sind die Mutigen. Ne? Die Männer ziehen in die Schlachten und entsprechend sollen sie auch keine Angst haben. Kant sprach der Frau aufgrund ihres Geschlechtes den Mut ab, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Okay, also Kant, das lassen wir jetzt mal. Kierkegaard hat hingegen gemeint, die Frauen, die sind so sinnlich, dass sie mehr Angst haben. Das finde ich schon ein bisschen schlauer. Und auf jeden Fall, die Zahlen, ein paar kommen nachher noch. Oder hier steht insgesamt 2:1, das Verhältnis von Frauen zu Männern bei Panikattacken. Wie kommt das? Erstens muss es nicht so bleiben. Es hat schon eine Annäherung gegeben in den Fallzahlen. Also die Frauen weniger Angst. Also es nähert sich ein bisschen den männlichen Zahlen an. Und dann kann es natürlich sein, das ist eine Hypothese von mir, keine Ahnung. Frauen sind sozialer, sind emotionaler und vielleicht auch in diesem Sinne empfindsamer. Aber Vorsicht, also das kann sich in 30 Jahren auch wieder ganz anders darstellen. Ich bin da sozusagen noch ergebnisoffen. Aber das ist sozusagen das Klischee. Und ich würde sagen, das ist für die Männer gar nicht so gut. Wenn wir Schiss haben, kommt nicht gut. Und es ist bei all diesen Erhebungen, ob das Depressivität ist, Ängstlichkeit etc., die haben alle das Risiko, dass Männer sowas nicht zugeben. Also Männer gehen nicht gerne in Beratung, Männer geben das nicht gerne zu. Und wenn du dann Angst hast, oder das musst du mit dir alleine abmachen. Oder du knallst dir an. Irgendwie so etwas. Also das ist nicht nur ein Vorteil, wenn man mit so einem Klischee durch die Welt geht. Ich wäre zuversichtlich, dass das sich ein bisschen aufgeweicht hat. Aber man weiß es nicht genau. So, wer profitiert eigentlich von der Angst? Dazu könnte man sagen, Medien. Das ist jetzt keine Medienschelte, ne? Aber die Medien, no? Stellen Sie sich mal vor, Medien ganz ohne Angst. Das würden wir doch nicht gucken, ey, Alter. Sehr langweilig. Irgendwie so etwas. Also es wird uns verkauft und Firmen, die Alarmanlagen verkaufen, kann man machen. Wir wissen ja auch, dass in den USA nach jedem Amoklauf oder Terroranschlag die Zahl der Waffenkäufe drastisch ansteigt, oder ansteigt jedenfalls, ne? Weil die Leute Angst haben, es könnte irgendein Verbot irgendwelcher Plastikteile demnächst mal möglicherweise erwogen werden und dann doch nicht kommen. Ja, also da wird dran verdient. Sicherheitssoftware. Und in diesem Sinne ist das Geschäft mit der Angst ein riesiger Markt. Natürlich auch alles, was ich tue im Leben, ob ich dann viel Alkohol trinke oder schön essen gehe oder was ich mir schön mache, alles Mögliche sozusagen, die Angst irgendwie zu kaschieren oder hinter mir zu lassen. Jetzt komme ich zum Thema Angst und Politik. Sie merken, es ist irgendwie eine Tour de raison. Ich habe mir ein Buch regelrecht durchgelesen. Also das tut unser eins auch nicht immer so. Einfach mal ein ganzes Buch durchlesen, ne? Ich habe jetzt gelesen, also das Maximum, was wir so in einem Leben durchkriegen, sind so an die 5000 Bücher. Ich weiß nicht, ob Sie schon eine Zahl hatten. Jetzt haben Sie mal eine Zahl. Jetzt gucken Sie mal, wie viel Sie da noch haben. Keine Ahnung. Oder auch weniger. Also Bude, Gesellschaft der Angst, fand ich wirklich gut. Heinz Bude. Und der ist auch ziemlich medienpräsent und unterhaltend. Und er schreibt fetzig. Er schreibt so fetzig, dass es süffig ist. Also, dass man sozusagen dann auch noch gucken muss, stimmt's denn auch? Ne? Also, aber ich habe mal ein paar Feststellungen von ihm rausgeschrieben. Dieses hier war ein Interview jetzt vor kurzem und ging um Angst in der Politik. Das Allergefährlichste, sagt er, sind Politiker, die sagen, ich kann euch die Angst nehmen. Das Einzige, was sie wirklich sagen könnten, ist doch, ihr müsst keine Angst vor der Angst haben. Ja, gut, okay. Ob das jemand hören will, weiß ich jetzt auch nicht. Bude. Wenn man sich Wahlversprechen anguckt, ne, und da können wir jetzt wirklich in die Bundestagswahl und von mir aus in die vor uns liegende Österreichwahl und die Niedersachsenwahl gucken. Können Sie mir zusammen gucken. Die meisten Wahlversprechen oder viele haben zu tun mit der Vermeidung von Angst. Vielleicht zu viel, vielleicht auch, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Ich bin ja Teil davon, oder? Klimawandel. Jetzt kannst du natürlich sagen, wir wollen immer schönes Wetter haben, damit du mal die Angst rausnimmst. Aber im Prinzip haben wir Angst. Und die ganze Umweltkrise. 580 Kilo Plastik fließen jede Sekunde in die Weltmeere. Fand ich viel. Das macht mir dann auch, ja, macht es mir Angst, Unbehagen auf jeden Fall. Mag ich nicht. Und so wird es Ihnen auch gehen. Ne? Altersarmut. Also es ist schon ganz schön viel mit Angst hat es zu tun. Viele haben auch persönlich Angst als Milieu oder als Gesellschaft abgehängt zu werden, als ganze Gesellschaft oder als Teil der Gesellschaft. Ne? Angst ist der große Treiber in der Politik. Ich muss Ihnen jetzt was vorlesen, was ich unterhalten finde. Und die Bundeskanzlerin galt bisher als Beruhigungstablette. Eine Sendung von Peter Hane, ich weiß nicht, wer den noch kennt. Und ist also Angstmanagement oder Beruhigung das Kennzeichen der Raute? Oder haben wir ein Recht auf Verdrängung? Ich glaube, es klappt nicht mehr. Also es hat irgendwie nicht mehr so richtig gefunkt, ne? Dieser Beruhigungsgestus, an den ich, ja, ist ja ganz nett, aber hat sich vielleicht irgendwie auch verbraucht. Ne? Was die Amtsinhaberin auszeichnet, ist nicht ein überlegenes Wissen oder eine exemplarische Haltung, sondern die überdurchschnittliche Durchschnittlichkeit ihrer Lebenseinstellung. Das fand ich, also ich mag solche Formulierungen. Auf jeden Fall jetzt Merkel oder weniger oder nicht oder doch, leben wir in einer Welt, die durch die Abschreckung durch Waffen und immer noch deren gelegentlicher Einsatz bedroht ist. Da sind wir ja irgendwie, nach meinem Gefühl, so von der Steinzeit gar nicht so weit weg. Ein paar Thesen noch von Bude, Gesellschaft der Angst. Also es lohnt sich zu kaufen, gibt es mittlerweile natürlich auch für ein Apfel und ein Ei. In modernen Gesellschaften ist Angst ein Thema, das alle angeht. Alle haben also Angst, kennt keine sozialen Grenzen, obwohl natürlich in den verschiedenen Milieus Angst anders empfunden wird. Man kann auch Angst vor der Vergangenheit haben übrigens, wenn etwas rauskommen könnte, was niemand wissen sollte. Und jetzt kommen wir in unsere Gesellschaft von heute. Das betrifft denn vielleicht nicht zuletzt, glaube ich, die heute junge Gesellschaft oder die Umbrüche, die wir auch alle ein Stück miterleben. Die Angst kommt daher, dass alles offen, aber nichts ohne Bedeutung ist, sagt Bude. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen ankommt, ob das als Formulierung sozusagen, also es ist ganz wenig festgelegt. Wir haben ganz wenig feste Rollenvorbilder. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, war klar, dass man sich sonntags einen Sonntagsstaat anzuziehen hatte, die Mädchen also einen Rock und die Jungs und wie man die Erwachsenen zu grüßen hatte, nun bin ich aus dem katholischen Emsland, kannst du sagen, ist vielleicht auch besonders eng gewesen damals. Und also die Stilvorlagen, wie man heute einen Sonntag verbringt, ich denke, das ist ziemlich offen. Also vielleicht ist das Beispiel nicht so treffend. Hier wird gesagt, also wir sind in einer Gesellschaft mit unglaublich vielen Optionen, unglaublich vielen Möglichkeiten, sich auszudrücken und etwas zu erleben. Und das kann uns ängstlich oder auch depressiv machen. Die Depression ist eine Störung, die gefühlsmäßig mit der Angststörung nah beieinander liegt. Es geht ineinander über. Und dieses Lebensgefühl, diese Vielheit der Optionen, die ist einerseits beglückend und berauschend und andererseits kann sie auch beängstigen. Weil, da komme ich jetzt noch drauf, es absolut offen ist, wo gehöre ich jetzt hin, es kann sich alles ganz schnell ändern. Die Stilvorlagen, die Ziele, kommt noch so ein bisschen. Es gibt einen elementaren Wandel im Angsterleben, meint Bude, und der bezieht sich auch auf den flexiblen Menschen. Das ist ein Begriff eines amerikanischen Megasoziologen namens Richard Sennett. Der hat das zum ersten Mal beschrieben in den 70er Jahren. Ein ganz, ganz tolles Buch, wie sich auch unser Arbeitsleben geändert hat. Der Sennett, der ist einerseits in den 60er Jahren in eine Brötchenbäckerei in New York gegangen und hat sich angeguckt und beschrieben, wie backen die Leute dort Brötchen. So, und da gab es richtig handwerkliche Fähigkeiten. Der eine konnte das und alle hatten verschiedene Aufgaben. 25 Jahre später kommt er da rein, da sitzen auch noch zwei Leute vor Bildschirmen und die eine sagt irgendwie etwas gequält lächelnd, ja, ich kann alles. Das heißt also, das Arbeitsleben hat sich enorm geändert und natürlich nicht nur zum Nachteil, nicht? Aber es ist sozusagen, hat enorme Anpassungsleistungen auch gefordert. Und das bedeutet, wir sollen alle teamfähig sein, wir sollen uns alle ausdrücken können, wir sollen anschlussfähig sein, wir sollen uns wandeln, wir sollen sozusagen, kann ich bis in unsere Hochschule sagen, nicht mehr nur oder vor allen Dingen das tun, was ein Vorgesetzter sagt, sondern ich mache Zielvereinbarungen mit meinem Vorgesetzten und dann überlege ich selbst und lasse mich schulen und. Das heißt also irgendwo die Selbstoptimierung als eine wichtige Ansage. Etwas, was ich sozusagen hinbekommen muss, sonst bleibe ich nicht marktfähig, sonst bleibe ich nicht konkurrenzfähig. Das Ich wird zum Ich der anderen. Also ich gehe nicht mehr so nur von mir aus, sondern es muss auch immer irgendwie bei den anderen ankommen. Ich musste Ihnen das aufschreiben, weil es geht natürlich auch bis in unsere Betten rein. Also nach Bude. Die Liebe scheint die Angst nicht vertreiben zu können. Oh, Mama Mia. So, jetzt aber, weil der so schön schreibt. Der Zustand der postkoitalen Tristesse ist das Ergebnis der Erfahrung, dass Verbundenheit auf der Getrenntheit beruht. Die Zigarette oder heute vielleicht der Biss in den Apfel danach soll über das Empfinden der Separiertheit nach der Verschmelzung hinwegtäuschen. Entschuldigung, das kann kein Zufall sein. Eben noch passte kein Blatt zwischen die Liebenden. Heute liegt auf jeder Seite eine Fremde oder ein Fremder. Stehen in modernen Gesellschaften, also da, wo wir jetzt sind und wo wir sitzen, fast alle sozialen Beziehungen unter Trennungsvorbehalt. Das meint er. Nichts ist mehr sicher. Und das ist nun mal wirklich etwas anderes, als noch vor 200 oder vor 100 Jahren in einem thüringischen Dorf aufgewachsen zu sein. Da bin ich sozusagen, war ich mit den gleichen Menschen ein Leben lang in Kontakt. Das kann sich heute schlagartig ändern. Wer weiß denn, wo unsere Kinder, soweit wir welche haben, zu leben kommen am Schluss, also ob wir die mehr als zweimal im Jahr sehen werden. Alles dieses, ne? Bindung macht Angst, weil das Ich ohne Bindung nicht auskommt. Das ist eine Erfahrung, die wir machen. Und weil die Freiheit des Ich von der Freiheit des anderen abhängig ist. Ne? Und das Ganze kann münden in das Unbehagen mit dem eigenen Typ. Das hat jetzt mit der Liebe nichts mehr zu tun, sondern das ist sozusagen der moderne Mensch oder ein Teil der Menschen von heute. Er, sie will weder sein, wo er ist, noch wo er herkommt. Er hat diese positionale Inkonsistenz, das ist natürlich jetzt Soziologendeutsch hoch 3, die ihn mit Angst erfüllt. Das heißt also, irgendwo ganz unklar, wo ich jetzt bin, mit wem ich zu tun habe und wo ich eines Tages hinkomme. Also klassische Arbeitskarrieren, da heißt es ja heute, kann gut sein, dass Menschen also 5, 6 Berufe lernen müssen, ab jetzt, von jetzt ab. Ne? Das heißt also, irgendeine Sicherheit, die da mal empfunden wurde, ist dann weg. So, jetzt, wenn Sie noch können, Sie müssen nicht, immer noch 5 Minuten. So, während der soziale Aufsteiger alten Typs mit dem Publikum der anderen kämpft, hadert der soziale Aufsteiger des neuen Typs mit sich selbst, weil für ihn der Weg das Ziel ist. Also das bedeutet eine Selbstzentrierung, auch in eine Grundunsicherheit, also keine Aufgehobenheit in einem Milieu oder einem Freundeskreis, sondern man ist sozusagen, muss immer sehen, dass man auch genug kriegt. Man sieht es an den Stadtvierteln, vielleicht etwas viel Text jetzt, aber ich fand das super formuliert auch. Anstelle einstmals aufstrebender, aber nicht besonders reicher Familien haben wir jetzt in bestimmten Stadtteilen unserer Großstädte Young Urban Professionals aus der Finanz, der Mode, der Kunst, der Beratungswelt, smarte, clevere Typen, jetzt kommt's, die mit Allradantrieb, Mountainbike, Slow Food und reicher Kinderzahl vorführen, wie man nimmt, was die neuen Zeiten bieten. So, jetzt komme ich vielleicht zu einem letzten großen Phänomen, das ich interessant finde, und das nennt sich FOMO, das wäre die Angst, nicht alles mitzukriegen. Gut, hier geht es jetzt nochmal um Geringverdiener, denen es überhaupt nicht besser geht. Also einen Gang durch die verschiedenen Schichten unserer Gegenwartsgesellschaft. Ne? Jetzt hatten wir die Mittelschicht, die ist irgendwie optimierungsgetrieben. Jetzt habe ich die Geringverdiener, bei denen Druck und Angst über den Körper gehen, die tricksen müssen, damit sie als Zalando-Lieferer oder was sonst sie machen, überhaupt der Anforderung nachkommen können. Ja, denn doch, das machen wir noch eben, oder? Geht's? Sind Sie bei mir?
Ja.
Ah, super. Also was ich noch eben sagen wollte zu dem Abschnitt, den Sie jetzt durchgenommen haben. Also es gibt einen amerikanischen Begriff, den können Sie in Wikipedia, FOMO, Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu vermissen. Und FOMO, F-O-M-O. Und das ist, wie vorhin schon mal, wo ist die angedeutete Möglichkeit, dass wir wahnsinnige Möglichkeiten für uns sehen. Natürlich immer abhängig auch vom Einkommen und der Lebenssituation, aber sei es so, für viele ist das sozusagen die Verheißung, alles beziehen können. Oder auch der Druck, alle Reisemöglichkeiten, alle Möglichkeiten der Optimierung, des Anti-Aging ist. Und das kann sozusagen dazu führen, dass man am Ende der Runde wird. Du kannst nicht mehr alles mitnehmen. Es gab einen ebenfalls sehr tollen Bestseller von Marianne Gronemeyer, Das Leben als letzte Gelegenheit, empfehle ich jedem. Das habe ich schon vor 20 Jahren gelesen, Das Leben als letzte Gelegenheit, das leuchtet mir übrigens ein. Und Frau Gronemeyer hat da so dargelegt, dass die Spanne zwischen den Weltmöglichkeiten, was kann ich theoretisch heute alles machen, wo kann ich hinreisen, was kann ich, welche Ausbildung kann ich machen, welche Partnererfahrung, ist exponentiell gewachsen, aber unsere Lebensspanne hält da nicht mit. Das heißt also, wir kommen leicht, FOMO, unter den Druck, in die Angst, dass wir das Wesentliche eigentlich vermissen oder verpassen. Okay? Das wäre eine Grundangst in sich entwickelnden oder in unserer modernen Gesellschaft. Genau. So, jetzt noch schnell zur Todesangst. Müssen wir nicht so ausführlich machen. Das ist ein Thema, um das Psychologen oder die Psychologie eigentlich immer einen weiten Bogen gemacht haben. Ausnahme Sigmund Freud. Also der späte Freud hat da dann im Angesicht auch des heraufziehenden Zweiten Weltkrieges, und den ersten hat er ja noch auch miterlebt, so etwas wie einen Todestrieb in unseren Gesellschaften, den Thanatos, postuliert. Die Erinnerung an unsere Sterblichkeit verstärkt unseren Glauben, und zwar im Guten wie im Schlechten. Der Tod individualisiert, er macht mich in einem radikalen Sinne zum Einzelnen, steht hier. Niemand wird mit mir über diese Schwelle gehen. Und das ist schon das Besondere der Todesangst. In archaischen Gesellschaften steht hier auch dieses Buch von der Kast, geht der Einzelne, man könnte neidisch werden, mit seinem Tod ein in den Lebensstrom seiner Gruppe, seiner Ahnen und Nachfahren. Der Tod ist nur ein Übergang, nicht Ende. Davon sind wir durchweg weit entfernt. Der von Todesangst und gleichzeitig von Weltgier, ne, FOMO, erfasste Mensch muss das Leben genießen, solange es geht. Und das bedeutet, seine negativen Seiten so weit wie möglich ausblenden. Leid, Schmerz, Krankheit, Hässlichkeit, Abhängigkeit. Okay. Wir versuchen uns das Alter und den Tod so gut wie es geht vom Leibe zu halten. Und ja, ich weiß nicht, wer nachher noch einen Termin im Fitnessstudio hat, außer mir, oder Anti-Aging vielleicht heute mal nach so einem Vortrag, vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben einen Jugendkörper- und Schönheitskult, und das muss ich wirklich mal sagen, also wenn ich gucke, wenn ich mich an meine eigenen Großeltern erinnere und das, was ja, auf mich denn so zukommt an Ideen, wie fit man sein soll, hat sich schon was geändert. So. Anti-Aging-Medizin, da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Das Alter, die Missbildung, die Behinderung, die Hässlichkeit werden zur Hölle der säkularisierten Gesellschaft, also der religionsfreien Gesellschaft. So, jetzt habe ich Niki Lauda, der jetzt doch nicht die Air Berlin mitkaufen darf. Haben Sie auch gerade gehört, sicher. Also Angst vor dem Bankrott können wir auch immer haben. Ich habe Angst vor der Nacht, ich habe Angst davor, dass mich einer anspringt, Niki. Ne? Wenn es finster ist, da bekomme ich richtig Herzklopfen. Aber ich habe keine Angst in meinem Auto, weil ich das beherrsche. Typisch Mann. Naja, so. Es ist ein bisschen eng gesetzt, aber ich denke, die aktuellen kollektiven Strategien setzen auf Beschleunigung, okay, immer schneller, Zeitverdichtung, dann gibt es einen wissenschaftstechnologischen Kampf gegen Leiden, Krankheit und Tod und Leitbild ist der perfekte jugendliche Körper noch mit 70. Also jedenfalls gibt es ja Stars, die uns das irgendwie vorgaukeln, ne? Dass man auch mit 60 fast noch aussehen kann wie mit 25. Ja gut, wenn das so ist, ne? Die Flucht oder Befreiung aus der begrenzten irdischen Realität wird da sozusagen irgendwie versprochen. Es wird nicht ganz klappen. Oh, warte mal. Ja, jetzt müsste man das alles diskutieren, tun wir jetzt nicht mehr. Also das war jetzt sozusagen kurzer Blick auf die Todesangst. Wir müssen jetzt nicht unbedingt die Entstehung von Angststörungen noch durchnehmen. Ich habe das mal so noch drangehängt, weil ich auch nicht so wusste, was bei Ihnen vorrangig ist. Ich kann es auch ganz kurz machen, in wenigen Sätzen umreißen, sonst haben wir keine Zeit mehr für Nachfragen. Was denken Sie? Bisschen noch, ganz kurz, so? Nachfragen. Finden Sie auch, ne? Also grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, entweder nach einem tiefen psychoanalytischen Modell, unbewusste Konflikte sind stark und werden sozusagen vom Ich nicht bewältigt, weil jemand ein starkes Über-Ich hat und das Verdrängte, Nicht-Verstandene führt zu Angst. Das wäre jetzt eine ganz furchtbar allgemeine Formel. Und das war sozusagen, es gab eine erste Angsttheorie von Freud und eine zweite. Und das andere wäre eine lerntheoretische, eine verhaltenstherapeutische Annäherung an das Phänomen. Und da sieht es so aus, dass man denkt, dass Ängste erlernt werden. Und auch da gibt es ein paar Namen für. Der Physiologe und Nobelpreisträger Pavlov, wir sind in Sankt Petersburg der 20er Jahre, hat ja damals Hunde konditioniert. Und dann wurde das noch weiter gemacht von Watson, ein amerikanischer Psychologe und Chefideologe, der diesen American Way of Life sozusagen zum Thema, zum Angelpunkt seiner Psychologie gemacht hat. Jeder kann sozusagen durch Lernen alles erreichen. Also, er persönlich erreichte, dass er entlassen wurde, weil er ein Verhältnis mit einer Studentin hatte und wurde dann aber überaus erfolgreicher Manager einer, was für eine Firma, einer Werbefirma, glaube ich. Also das war Watson, das passte auch alles sehr gut zusammen. Auf jeden Fall die Idee ist, es gibt Lerngesetze, es gibt Lernerfahrungen und wir lernen sozusagen irgendwelche Zusammenhänge zwischen Angstreizen, zwischen einem auch körperlichen Zustand. Da machen wir einen Fehler, da lernen wir etwas falsch. Und das kann anschließend wieder verlernt werden. Das wäre so im Groben der Ansatz dieser beiden ganz groben Richtungen. Ansonsten kann ich Ihnen auch gerne, wenn Sie es nachher wissen wollen, hier so ein paar Ratgeberdinger noch geben. Das kann man ja alles auch sehr gut nachlesen. Und ja, danke.
Ja, lieber Professor Giese, vielen Dank durch diesen Rundgang, durch das Thema Angst mit den ganz vielen Aspekten, den wirklich Angstmachenden und den kreative Kräfte freisetzenden. Ich wollte Ihnen als Dankeschön das Buch schenken. Wunderbar. Das ist wirklich toll geschrieben und wunderbar illustriert. Vielen Dank. Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen und würde noch gerne auf den letzten Kollegium Mayus-Abend in diesem Jahr hinweisen. Der ist am 16. November, wie immer ein Donnerstag, wie immer um 19.30 Uhr. Dr. Axel Törner aus Neuendettelsau wird zu dem Thema die Reformation und die Juden ein schwieriges Erbe sprechen. Ich verspreche Ihnen einen wirklich spannenden Vortrag. Ich habe Professor Törner schon einmal gehört und lassen Sie sich also einladen am 16. November um 19.30 Uhr. Vielen Dank für Ihr Kommen, einen angstfreien Abend und ein gutes Nachhausegehen.